Als nun das Kind getauft und nach christlichem Brauch Gott anbefohlen war, bemühte sich die liebenswürdige Pflegemutter um ihn so liebevoll, dass sie es ihm nicht zumuten mochte, auch nur einmal unsanft den Boden zu berühren. Als sie sich so bis zu seinem 7. Jahr seiner angenommen hatte und er Worte und Gesten erfasste und gut verstand, da nahm ihn sein Pflegevater und übergab ihm einen kleinen, klugen Mann. Mit diesem ließ er ihn in fremde Länder reisen, um fremde Sprachen zu lernen. Und dabei sollte er auch gleich beginnen, sich durch Bücher zu bilden. Das war sein erstes Ausscheren aus der Freiheit. In seiner aufblühenden Jugend, als alles ihm nur Lust versprach, als er mit Freude in den Anfang seines Lebens treten sollte, da war sein schönstes Leben schon dahin. Kaum spürte er die erste Freiheit, war alle Freiheit schon dahin. Aus Büchern lernen, unter Druck, damit fingen seine Sorgen an.
War einmal ein Kind, eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte.
Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden, und kein Arzt konnte ihm helfen, und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen.
Als es nun ins Grab versenkt und die Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe, und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht und das Ärmchen kam immer wieder heraus.
Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen. Und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde.
Soll ich? Nein, es ist doch zu schrecklich, sagte sie. Ein kleines weißes Hündchen stand jenseit und ballte aus Leibeskräften. Im Erschrecken kam das Tier ihr wie ein Ungeheuer vor und sie sprang zurück. Oh weh, sagte sie, nun ist der Bengel weit voraus, weil ich hier stehe und überlege. Das Hündchen bellte immerfort, und da sie es genau betrachtete, kam es ihr nicht mehr fürchterlich, sondern im Gegenteil ganz allerliebst vor. Es hatte ein rotes Halsband um, mit einer glänzenden Schelle, und so wie es den Kopf hob und sich im Bellen schüttelte, erklang die Schelle äußerst lieblich. »Ei, es will nur gewagt sein«, rief die kleine Marie. Ich renne, was ich kann, und bin schnell, schnell jenseit wieder hinaus. Sie können mich doch eben nicht gleich von der Erde weg auffressen. Somit sprang das muntere, mütige Kind auf den Steg, rasch an den kleinen Hund vorüber, der still ward und sich an ihr schmeichelte. Und nun stand sie im Grunde, und rundumher verdeckten die schwarzen Tannen die Aussicht nach ihrem örtlichen Hause und der übrigen Landschaft. Aber wie war sie verwundert! Der bunteste, fröhlichste Blumengarten umgab sie, in welchen Tulpen, Rosen und Lilien mit den herrlichsten Farben leuchteten.
Die Geschichte von Damenlutscher.
Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wieder komm. Und vor allem, Konrad, hör.
Lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Schere kommt uns ganz geschwind daher. Und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär.
Fort geht nun die Mutter und wupp, den Daumen in den Mund.
Bautz, da geht die Türe auf, und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stube zu dem Daumenlutscherbub.
Weh, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Schere die Daumen ab, mit der großen scharfen Schere. Hei, da schreit der Konrad sehr.
Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort.
Am Abend saß H. in der Hütte, düster und stumm. Lehrer wollte ihn trösten, er aber wollte keinen Trost. Er flüchtete den Götten ging zu Bett, könnte nicht einschlafen. Gegen Mitternacht verfiel er in Halbschlummer. Da weckte ihn ein Gerausch. Er schaute auf. Es war draußen am Fenster. Die Zweige des Fliederstrauchs knitterten sich und es raschelte in seinen trockenen Blättern. Das Fenster ward geöffnet. Eine Gestalt stieg herein. Ha! Er kannte die Gestalt. Trotz der Dunkelheit hatte er sie sogleich erkannt. Langsamen Schritts kam sie heran, legte sie zu ihm ins Bett. Er zitterte, aber er wehrte ihr nicht, strichelte ihm den Wagen, aber mit kalter Hand, oh, so kalt, ihn durchschaute Fieberfrost. Küsste den warmen, schwellenden Knabenmund mit eiskalten Lippen. Er fühlte des kussenden Nases Gewand. Nases Haar hing auf die Stirn ihm herab. Ihn durchfuhr ein Grauen, aber es war mit Wonne gemischt. Die Gestalt seufzte, im Klang, als wolle sie sagen. Mich trieb die Sehnsucht, Herr, zu dir. Ich finde nicht Ruhe im Grab. Er wagte nicht zu sprechen. Zu atmen wagte er kaum. Und schon erhob sich die Gestalt. Seufzte, als wollte sie sagen, nun muss ich wieder zurück. Er stieg die Fensterbank, entfernte sich, wie sie gekommen.
Gruber nickt, aber statt aufzustehen, schließt er plötzlich die Augen und gleitet unter den Worten Jeromes durch. Als ob eine Welle ihn trüge fort, gleitet langsam und lautlos tiefer, tiefer, gleitet vom Sitz. Und Jerome weiß erst, was geschieht, als er hört, wie der Kopf Grubers hart an das Holz des Sitzes prallt und dann vornüberfällt. Gruber! Rufte er heißer. Erst merkte es niemand. Und Jerome stand ratlos mit hängenden Händen und ruft, Gruber! Gruber! Es fällt ihm nicht ein, den anderen aufzurichten. Da erhält er einen Stoß. Jemand sagt ihm,
Scharf, ein anderer schiebt ihn fort und er sieht, wie sie den Reglosen aufheben. Sie tragen ihn vorbei, irgendwohin, wahrscheinlich in die Kammer nebenan. Der Oberleutnant springt herzu. Er gibt mit harter, lauter Stimme sehr kurze Befehle. Sein Kommando schneidet das Summen der vielen schwatzenden Knaben scharf ab. Stille. Man sieht nur da und dort noch Bewegungen, ein Ausschwingen am Gerät, einen leisen Absprung, ein verspätetes Lachen von einem, der nicht weiß, um was es sich handelt.
Vati. Lore. Meine Hannelore, sie ist wieder gewachsen.
Vati lacht, ihr dunkler Stern an seine Schulter. Mütti fährt sich nervös mit der Hand übers Gesicht.
Sie erledigen alles in Eile. Vati leert die Schubladen. Mutti packt die Taschen. Der Soldat belädt den Lastwagen. Lore steht mit Liesel an der Eingangstür. Schläfrig und unförmig. Das Kleid über dem Nachthemd zugeknöpft. Und darüber noch einen Mantel. Es ist dunkel. Man kann kaum etwas sehen, aber ihre Eltern machen kein Licht. Das Baby wacht auf. Vati nimmt den Kleinen hoch und singt ihm etwas vor. Mutti sieht einen Augenblick zu. Dann geht sie nach oben, um die Zwillinge zu wecken. Die Schwester hält sich an Lores Hand fest, starrt ihren Vater an, ihren kleinen Bruder.
Er heißt Peter, so wie du, Vati.
Ich weiß, Lieschen.
Ihr Vater lächelt. Lore schaut ihn auch an. Immer noch Vati, aber irgendwie anders. Als auf den Fotos, als letztes Mal. Nicht letzte Weihnachten, das Jahr davor. Er begegnet Lores Blick.
Also dann, ich hol euch ein paar Decken. Die machen es euch schön gemütlich im Lastwagen.
Die Fahrt scheint nicht enden zu wollen. Aus dem Dorf und ins Tal hinein. Mütti sitzt furchtlos, wohnt neben Vati, den schlafenden Peter auf dem Schoß. Kein Licht, sie waren in der Dunkelheit unter den Blumen des Motors.
Hinten mit ihrer Schwester und ihren Brüdern, auf dem ganzen Gepäck. Lise schläft mit offenem Mund, die Zwillinge starren auf den Hinterkopf ihres Vaters. Schweigend sitzen sie da, Schulter an Schulter, Bein an Bein. Ihre Köpfe wippen im Rhythmus der Straße auf und ab. Die Augen sind glasig für Übermüdung und Erstaunen. Lore flüstert.
Das ist Vati.
Mein Herz klopfte wild. Große Angst beschlich mich, dass mein Omi, der ich von allen am meisten liebte, vielleicht nicht mehr am Leben sei. Als ich im Februar 1943 mit meiner Schulklasse verschickt wurde, waren meine Eltern und meine kleine Schwester nach Hof gezogen, wo mein Vater arbeitete.
Omi blieb allein im Bombelhagel. Von Frankfurt zurück, damit wir das Anrecht auf unsere Wohnung nicht verlören. Ich hatte Heimweh und mir große Sorgen um sie gemacht. Deshalb war ich von den Bauern in Lönnberg ausgerissen. Ich war 9 Jahre alt. Was sollte ich tun? Wo sollte ich hingehen? Wie könnte ich ohne Omi weiterleben?
Aber nun hab die Dicke plötzlich den Kopf und weil es jetzt wollens Nacht geworden und der Mond hinter den Wolken erscheinen war, konnte ich deutlich sehen, dass etwas in ihrem Gesicht sich verändert hatte. Es waren deshalben Züge und doch nicht deshalben aufgerissen waren sie von Willen und Leidenschaft. Als ob sie nun im Angesicht des Todes alles Leben tränken, alles glühende Leben der Welt. Ja, das glaubte ich wohl, dass der Tod näher und dies das Letzte sei, und beugte mich über das Geländer und blickte in das Weiße. Antlitz unter mir und wie ein Spiegelbild sah ich es mir entgegen aus der schwarzen Flut.
Da aber hatte das dicke Kind den Fall erreicht. Es streckte die Hände aus und begann sich heraufzuziehen. Ganz geschickt hielt es sich an den Nägeln und Hacken, die aus dem Holz ragten.
Oh!
Sein Körper war zu schwer und seine Finger bluteten, und es fiel wieder zurück. Aber nur, um wieder von neuem zu beginnen. Und das war ein langer Kampf, ein schreckliches Ringen um Befreiung und Verwandlung, wie das Aufbrechen einer Schale oder eines Gespinstes, dem ich zusah. Und jetzt hatte ich dem Kinde wohl helfen mögen. Aber ich wusste, ich brauche ihm nicht mehr zu helfen. Ich hatte es erkannt.
Nach einer Woche war der ABW nicht vom Obermeister zum Unterleutnant befördert, sondern zum Meister degradiert worden. Und er begann, Misha zu schikanieren, indem er sich von ihm immer den Personalausweis zeigen ließ. Wann immer Misha ihm über den Weg lief, hieß es: Guten Tag, Meister Horkfeld, Fahndungskontrolle. Ihren Personalausweis bitte. Die ersten Male nahm Misha das Wort Fahndungskontrolle sehr ernst und vermutete, dass Moskau-Moskau-Hörer früher oder später auf die Fahndungslisten kommen. Später reimte er sich zusammen, dass der ABW tatsächlich Moskau-Moskau im Kreise der Kollegen gespielt hatte, vermutlich sogar auf dem großen Polizeiball anlässlich der Beförderungen. Und da Moskau-Moskau so unbeschreiblich verboten war, musste es im Festsaal einen Riesenskandal gegeben haben. Misha konnte sich die Szene gut vorstellen. Der Polizeipräsident persönlich wird nach vorn gestürmt sein, um mit einem Gummiknüppel auf die Lautsprecherboxen einzuschlagen, während der Innenmeister seine Dienstwaffe gezogen haben wird, um mitten im Lied den Kassettenrekorder zu zerschießen. Dann werden beide gleichzeitig dem ABW die beiden nagelneuen Unterleutnants Schulterstücken wieder heruntergerissen haben. Dass es sich so, wenn nicht noch schlimmer, abgespielt hatte, musste Misha vermuten, nachdem er viele Male erlebte, wie grimmig ihn der ABW bei den Ausweiskontrollen behandelte.
An einem Samstag sollte ich zum ersten Mal dorthin gehen. Ich traf mich mit Cassie. Eine Freundin von ihr und deren Freund waren auch dabei. Von dem Freund war ich total beeindruckt. Der war noch cooler als die Leute aus meiner Clique. Und er war auf H. Er spritzte also Heroin.
Wir stiegen beim U-Bahnhof Kurfürstenstraße aus. Das war ganz schön weit weg von zu Hause. An der Kreuzung hängen Mädchen rum. Ich erfuhr erst hinterher, dass sie auf den Strich gehen. Ein paar Typen liefen da auch hin und her. Das waren Dealer.
Im Sound stank es. Es war dreckig und laut. Cassie guckte die ganze Zeit nach starken Jungs. Ich fühlte mich nicht wohl. Irgendwie passte ich da einfach nicht rein. Alle schluckten Pillen und tranken Bier. Ich trank an dem Abend nur Fischsaft. Beim Einschlafen dachte ich, Christiana, das ist nicht deine Welt. Du machst da irgendwas falsch.